RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Pocoing Choing. Guten Abend. Berlins Sozialsenatorin Kiesel-Thepe fordert, dass Fälle antimuslimischer Diskriminierungen weiter sichtbar gemacht werden. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. Der Senat gebe so viel Geld wie nie für entsprechende Projekte aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB 24 Abendschau. Nach ihren Worten wird es ab dem kommenden Monat eine Ansprechperson gegen antimuslimischen Rassismus geben.
Wir haben eine aufgeheizte Stimmung. Das sind natürlich auch die internationalen Konflikte, die Menschen auch hier in Berlin beschäftigen. Aber der Hass in den Köpfen muss weg. Wir gehören zusammen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen Leid und Schmerz aller Gruppen anerkennen und respektvoll miteinander umgehen.
Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt will weniger Bürokratie für Landwirte. Deshalb lässt sie nach eigener Angabe derzeit prüfen, welche Regelungen vereinfacht werden könnten, ohne Gesetze zu ändern. Es geht unter anderem um die sogenannte Düngemittelmeldeverordnung. Die regelt, welche Angaben die Bauern über die gekauften Düngemittel machen müssen. Die SPD-Politikerin sagte, sie verstehe, dass die betroffenen Betriebe ungeduldig seien. Man tue ihnen aber keinen Gefallen, wenn einige Interessensvertreter ungerechtfertigte Eile fordern würden. In der SPD wird über ein Manifest prominenter Mitglieder diskutiert, die mehr Diplomatie gegenüber Russland fordern. Sie verlangen auch weniger Aufrüstung und den Verzicht auf die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Kanzler Merz zeigte sich gelassen. Hauptstadtkorrespondentin Margarete Holzreiter.
Kanzler Merz setzt auf Einigkeit mit dem Koalitionspartner und sagt, man sei sich innerhalb der Bundesregierung in der Bewertung des Krieges Russlands gegen die Ukraine einig. Und auch was die daraus abzuleitenden Konsequenzen angehe. Er setze darauf, dass diese Geschlossenheit bestehen bleibt. Gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Fredriksen betonte Merz, für jeden, der einigermaßen klaren Blickes sei, stehe fest, dass Russland eine Bedrohung für die Sicherheit der gesamten Allianz sei.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er bekam dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusk-Mitte-Linksregierung per Veto blockieren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts oft klar bei frischen 10 bis 5 Grad. Derzeit in Potsdam 16 Grad, in Brandenburg-Havel 18, in Berlin-Buch 14 Grad und in Steglitz 17. Morgen viel Sonne bei maximal 22 bis 25 Grad. Es bleibt sonnig am Freitag bis 27, Samstag bis 30 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ein paar Meldungen haben wir hier. Die A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Herrenhausen. 4 Kilometer Stau. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringen, Kirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Gescher-Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerung bis morgen 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis morgen früh um 5 gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40 umgeleitet. Die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin-Wedding Richtung Wilmersdorf ist in Höhe Jakob-Kaiser-Platz gesperrt wegen Bauarbeiten. Das Ganze bis 5 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die kommt aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info mit Milat Kupay. Ex-SPD-Fraktionschef Mützenich und der Außenpolitiker Stegner fordern eine Kehrtwende in der Außen- und Verteidigungspolitik. In einem Grundsatzpapier stellen sie und andere SPD-Politiker sich gegen die Pläne von Bundesregierung und SPD-Spitze. Die Verfasser drängen auf Gespräche mit Russland und einen Stopp der Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen. Zudem erklären sie das 5%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben für irrational. Die SPD-Parteispitze distanziert sich von dem Papier. Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio hat Reaktionen auf den Vorschlag gesammelt.
Manifest steht über dem Papier und es ist nichts anderes als die komplette Abkehr von der aktuellen Außen- und Sicherheitspolitik der SPD. Friedenspolitik statt Aufrüstung lautet die Botschaft, verfasst unter anderem vom Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich und dem SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner.
Ich bin nicht für Pazifismus oder Unterwerfung, aber ich finde schon, dass der Debatte um Aufrüstung auch was entgegengesetzt werden muss. Die Börsenkurse der Rüstungskonzerne, die schnellen in die Höhe, die zivile Produktion ist in Schwierigkeiten. Das kann es auf Dauer doch nicht sein.
Das Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, kritisiert die so wörtlich militärische Alarmrhetorik und die riesigen Aufrüstungsprogramme. 100 überwiegend sozialdemokratische Unterzeichner fordern unter anderem das.
Zentrale Elemente einer neuen, zukunftsfähigen Friedens- und Sicherheitspolitik sind daher eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen und eine Zusammenarbeit mit Russland.
Zusammenarbeit mit Russland? In der SPD ist die Aufregung groß. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist nach eigenen Worten irritiert, verstört, verärgert über das Dokument. Zusammenarbeit mit einem Kriegsverbrecher Putin, fragt Fiedler. Debatten dürfe man führen, sagt er.
Aber an der Grundausrichtung ändert sich nichts. Wir stehen ganz eindeutig hinter dem Kurs, den das Koalitionspapier atmet und den die Bundesregierung eingeschlagen hat. Das ist auch dringend erforderlich, weil die Bedrohung, die von Russland ausgeht, nach wie vor außerordentlich hoch ist und auch bleiben wird.
Die Parteispitze schweigt, spricht von einem Debattenbeitrag Einzelner. Das koche heute hoch, morgen wieder runter. Fraktionschef Mirsch will sich vor dem Mikrofon über die Breitseite unter anderem von seinem Vorgänger Mützenich nicht äußern. Braut sich da ein Aufstand zusammen? Die schriftliche Antwort von Mirsch.
Da braut sich gar nichts zusammen. Die SPD war immer eine Partei, in der über Außen- und Sicherheitspolitik intensiv debattiert wird. Das Papier ist ein solcher Debattenbeitrag. Das ist legitim, auch wenn ich zentrale Grundannahmen ausdrücklich nicht teile.
Die Unterzeichner, viele Sozialdemokraten, die ehemals Einfluss hatten, Ex-Parteichef Norbert Walter-Borjans oder auch der ehemalige Bremer Bürgermeister Carsten Sieling. Der sagt, es brauche natürlich die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.
Aber wir drängen alle Seiten darauf, dass es zu Verständigung und Friedensprozessen führt. Das ist eine Menschheitsfrage und dafür muss die SPD stehen.
Stegner fordert, die SPD müsse Teil der Friedensbewegung bleiben, sich gegen Militarisierung wehren.
Wollen Sie die Friedenspolitik den Rechtsradikalen überlassen oder den Wagenknechtleuten? Das kann es ja nicht sein. Die SPD muss sich daran beteiligen und wenn wir so eine Diskussion haben, kann das nur gut sein.
Das finden nicht alle Sozialdemokraten. Die SPD hatte auf ihrem Parteitag 2023 einhellig beschlossen, solange Moskau den Kurs nicht ändere, müsse in Europa Sicherheit vor Russland organisiert werden. Militär sei Teil der Friedenspolitik. Michael Roth, der ehemalige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, spricht mit Blick auf das Papier von, Zitat, intellektueller Wohlstandsverwahrlosung und schreibt,
dieses Manifest ist ein ziemlich deutscher Ego-Trip und eine Ohrfeige, insbesondere für die Ukraine sowie unsere mittelosteuropäischen Partner.
Knapp 3 Wochen vor dem Bundesparteitag und dem NATO-Gipfel, auf dem höhere Verteidigungsausgaben beschlossen werden sollen, haben die Sozialdemokraten jetzt einen parteiinternen Streit über die Außen- und Sicherheitspolitik der SPD.
Was also bezwecken die Unterzeichner mit diesem Manifest? Das hat NDR-Kollege Sebastian Ottowitz den Mann gefragt, der auf der Unterschriftenliste ganz oben steht und den wir auch schon hier eben in dem Beitrag gehört haben. Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein. Warum dieses Papier jetzt, knapp 2 Wochen vor dem NATO-Gipfel und dem direkt anschließenden Bundesparteitag der SPD? Das war die erste Frage.
Nun ist es zum einen ja so, dass wir sehen, dass in der ganzen Welt aufgerüstet wird. Wir reden über irrsinnige Summen, die ausgegeben werden sollen. 5% des Bruttosozialprodukts, das wären 225 Milliarden Euro jedes Jahr im Bundeshaushalt. Und wir reden in Zeiten von einem Krieg, der nicht enden will in der Ukraine, mit viel Leid im Gazastreifen und in anderen Teilen der Welt, in Afrika und anderswo. Und insofern ist es, glaube ich, schon die Zeit, auch darüber zu reden, ob es neben der Militärdoktrin, neben dem militärischen Denken und Handeln auch noch was anderes geben kann. Und außerdem haben wir in der SPD ja vereinbart, dass wir nach der Wahl über die Gründe für das schlechte Wahlergebnis reden wollen und über die Frage, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Das ist ein Debattenbeitrag innerhalb der SPD und die SPD ist eine Friedenspartei, da gehört das hin.
Innerhalb der SPD wird aber darüber jetzt natürlich auch schon diskutiert. Wie viel Protest steckt denn da drin, auch gegen die von vielen oft zitierte Klingbeilisierung der SPD, dagegen, dass Lars Klingbeil ja hauptsächlich ihm nahestehende zum Beispiel in die Regierungsmannschaft geholt hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich beschäftigt sehr viel mehr die Friedenspolitik, weil ich bei vielen anderen Parteien sehe, dass da nur noch über Waffen gesprochen wird, über sonst gar nichts. Und ich glaube, wir haben nicht zu wenig Waffen in der Welt, sondern wir haben zu wenig Ressourcen, um über die eigentlichen Probleme wie Armut, wie Bürgerkriege, wie Umweltzerstörung, wie Fluchtbewegung zu sprechen und was dagegen zu tun. Wir geben Milliarden für Waffen aus und Milliarden, um dann den Wiederaufbau in Aleppo, in Gaza oder in der Ukraine zu machen. Dass das nicht so sinnvoll ist, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, der darüber mal ernsthaft nachdenkt, was das heißt.
Sie wollen, so steht es auch in Ihrem Manifest, eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen mit Russland. Vorher muss aber natürlich erstmal ein Schweigen der Waffen eintreten, um dann mit Russland sprechen zu können über eine Sicherheitsarchitektur in Europa. Wie wollen Sie da denn realistischerweise hinkommen?
Naja, also, dass das sehr, sehr schwierig ist, das war immer so, was die Beendigung von Kriegen angeht, auch in der Vergangenheit. Und man hatte auch nie leichte Partner. Und ich sage nur, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrollverträge sind nie in Friedenszeiten Friede, Freude, Eierkuchen von Freunden beschlossen worden, sondern zwischen Gegnern in angespannten Zeiten, im Kalten Krieg und zu anderen Zeiten. Von Kennedy kann man lernen, dass er die Kuba-Krise und damit den Ausbruch des Dritten Weltkriegs, den nahen, vermieden hat, dadurch, dass er eben verstanden hat, man muss sich in die Perspektive der anderen Seite hineinversetzen können, gerade wenn man sie nicht teilt. Und solche Klugheit, die kann es ja auch in heutiger Zeit noch geben.
Sie kritisieren diesen Rüstungswettlauf, den Sie da ansprechen, in Ihrem Manifest und auch die Koppelung der Rüstungsangaben an das Bruttoinlandsprodukt. Nur jetzt hat die Bundesregierung ja eine Aufrüstung beschlossen mit dem Aussetzen der Schuldenbremse. Das wird sie ja jetzt nicht zurücknehmen, egal ob sie dieses Manifest verfassen oder nicht.
Naja, also es ist ja schon so, dass wir die Aussetzen der Schuldenbremse beschlossen haben, über den Etat wird jedes Jahr im Deutschen Bundestag entschieden. Und nochmal, ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn wir sehen, dass die Börsenkurse der Rüstungskonzerne nach oben schießen und die zivilen Unternehmen Schwierigkeiten haben mit der Wirtschaftskrise. Ich glaube, wir müssen uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie wir neben der Unterstützung der Ukraine, ich betone ausdrücklich neben der Unterstützung, auch der militärischen, dazu kommen, mit anderen wieder darüber zu reden, dass es vernünftigere Wege gehen kann, als sich wechselseitig totzurüsten und damit die Kriegsgefahren auch zu erhöhen, die ja unzweifelhaft da sind. Und das kann man ja gar nicht bestreiten. Und ich bleibe dabei, dass Helmut Schmidt recht hatte, als er gesagt hat, besser 100 Stunden vergeblich verhandeln, als einen Schuss abgeben. Er war Kriegsteilnehmer, wusste, was das bedeutet. Manch einer, der heute über Krieg redet, weiß offenbar nicht mehr, was das bedeutet. Und die Sätze, ich bin ja auch gegen den Krieg, aber Pünktchen, Pünktchen und dann folgt nichts, die bin ich allmählich auch ehrlich gesagt leid. Denn ich finde schon, wir müssen mehr tun, um das Elend und das Leid von Menschen zu beenden, ob im Gazastreifen oder anderswo, als wir das bisher geschafft haben.
Wenn ich aber auf Ihre Seite bei X gucke im Internet, dann sind viele es auch leid, dass Sie dort, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, wieder die steigenden Aktienkurse für Rüstungskonzerne anführen. Sie schreiben auf X, das Ziel sind nicht diese steigenden Aktienkurse. Ich denke, das Ziel der Bundesregierung ist auch nicht, dass die Aktienkurse der Rüstungskonzerne steigen, sondern Sicherheit für Deutschland zu sorgen. Oder unterstellen Sie der Bundesregierung da andere Ziele?
Sicherheit für Deutschland wird aber nicht dadurch erreicht werden können, dass wir in Wettrüsten eintreten. Schauen Sie sich die Zahlen vom Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm an. Amerika, weit vor China, weit vor Russland, dann kommt Deutschland. Das kann irgendwie nicht die Zukunft sein. Und ich glaube schon, dass wir auch was lernen können aus der Vergangenheit, dahingehend, wie man dazu kommen kann, in schwierigen Zeiten zwischen schwierigen Partnern eine andere Entwicklung zu kriegen. Man muss auch Regierungen und Bevölkerung voneinander unterscheiden. Wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten gesagt hätten, die Deutschen sind alle Nazis, dann wären wir heute wahrscheinlich ein Agrarstaat. Wir sind aber aufgenommen worden in die Völkergemeinschaft. Relativ schnell sind heute die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das bedeutet, dass man uns eben nicht gleichgesetzt hat mit der Nazi-Führung. Das sollten wir mit anderen Ländern auch nicht tun. Und Russland wird, wenn die Putin-Regierung eines Tages abgelöst, dann wird auch noch zur Geschichte und zur Geografie Europas gehören. Und ich glaube, gemeinsame Sicherheit ist eben ein Konzept, das klug ist, weil es erlaubt, bei Differenz und unterschiedliche Einschätzungen zur Regierungsform trotzdem wegzukommen von einem bedrohlichen Wettrüsten, das uns alle gefährdet.
Sagt Ralf Stegner, SPD-Außenpolitiker aus Schleswig-Holstein und Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. Zeit. 23.15 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Die Ärztin Jenny de la Torre Castro war so etwas wie das Herz für die Schwächsten in Berlin. Sie behandelte in einer eigens dafür eingerichteten Praxis obdachlose Menschen viele, viele Jahre und wurde für ihre Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Gestern ist Jenny de la Torre Castro gestorben. Liane Gruß mit einem Nachruf.
Aufgewachsen ist Jenny de la Torre Castro in den peruanischen Anden. Aufgrund des Ärztemangels in ihrer Heimat stand ihr Berufswunsch schon in der Kindheit fest.
Ich wollte einfach nur Ärztin werden, weil ich durch meine Eltern gelernt habe, auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und ich habe viele Menschen gesehen, die nicht zum Arzt gehen, nur weil sie kein Geld haben. Weil es gab damals keine Versicherung oder sowas. Und die Leute mussten immer bezahlen.
Sie bewirbt sich später für ein Stipendium in der sozialistischen DDR. 1976 war das. Studiert erst in Leipzig und kommt für die Facharztausbildung nach Ost-Berlin, wo sie an der Charité zur Kinderchirurgin ausgebildet wird.
Ich habe damals gedacht, naja, dann, wenn es das so ein Land ist, dann geht es dort nicht ums Geld, wenn man Ärztin wird. Das heißt, es geht nur um die Menschen.
Nach dem Studium geht Jenny de la Torre Castro zurück nach Peru. Doch ihr Abschluss wird dort nicht anerkannt. Zurück in Berlin arbeitet sie als Ärztin beim Projekt Schwangere und Mütter in Not.
Da habe ich erstmal meine erste Schule gemacht, was soziale Probleme sind, was obdachlose Frauen, was sie für Probleme haben. Und ich glaube, kein Mensch allein ist dafür schuldig, dass was mit seinem Leben passiert. Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung.
Ihre erste eigene Praxis für Obdachlose eröffnet Jenny de la Torre Castro 1994. Am Ostbahnhof in einem 12 Quadratmeter kleinen Kellerraum ohne Fenster. Sie ist da, wo sich obdachlose Menschen aufhalten und hat viel zu tun. Schon 1997 erhält sie für ihren Einsatz das Bundesverdienstkreuz, 2002 die Goldene Henne. Von dem Preisgeld gründet sie noch im selben Jahr die Jenny de la Torre Stiftung, mit der sie unbürokratisch medizinische Hilfe für Obdachlose organisieren möchte. Viele Auszeichnungen folgen. Jenny de la Torre Castro vertraut den Menschen und glaubt an sie.
Ich sage immer, man muss den Menschen individuell sehen, nicht über einen Kamm scheren. Und nach 25 Jahren höre ich immer noch andere Geschichten. Alles, was wir brauchen, ist Liebe, Familie, Freunde und eine Aufgabe.
Jenny de la Torre Castro, gestern ist sie gestorben. Sie geben sich am Telefon als Enkel, als Tochter oder Polizist aus und bringen dann ältere Menschen dazu, ihre gesamten Ersparnisse herauszugeben. Das ist der sogenannte Enkeltrick und der gehört längst zur organisierten Kriminalität. Internationale Ermittler und Staatsanwälte berieten heute in Teltow, wie Angehörige sich schützen können. Unser Reporter Felix Leitmeier hat mit einem der Konferenzteilnehmer gesprochen.
Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert. Täglich werden in Deutschland Menschen angerufen, oft Ältere, gezielt ausgesucht, weil ihr Vorname im Telefonbuch auf ein gewisses Alter schließen lässt. Dann beginnt das Schauspiel. Die Polizei hat einen echten Schockanruf nachsprechen lassen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama.
Was ist denn?
Ich hatte einen Autounfall.
Mehr als 6.600 Fälle von Enkeltrick und Schockanruf hat das BKA im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik registriert. Rund 1.500 hat die Polizei demnach aufgeklärt. Die Schadenssumme geht in die Millionen. Der Enkeltrick-Experte des Berliner LKA, Sebastian Höhlich, kennt die aktuelle Masche der Betrüger. Nach Todesanzeigen suchen, die Nummer des Verstorbenen im Telefonbuch finden und anrufen.
In der Regel geht ja dann die Witwe ans Telefon, dann geht das sogar so weit, dass man sagt, am Freitag ist doch die Beerdigung. In diesem sehr, sehr labilen Zustand sind die Geschädigten noch wesentlich angreifbarer und denken dann überhaupt nicht nach.
Viele glauben, das passiert mir nicht. Das wissen die Betrüger und bleiben hartnäckig.
Sie rufen von morgens bis abends an, das geht 20, 30, 40 Mal ohne Erfolg, aber beim 41. Anruf, da hat man dann leider Erfolg.
Dahinter stecken Profis, die in großen Callcentern arbeiten, sagt der Kriminalhauptkommissar.
Das sind Berufskriminelle. Sie stehen morgens auf und begehen Straftaten. Sie haben Ableger in allen Ländern.
Genau deshalb treffen sich heute Ermittler aus ganz Europa bei einem Treffen in Teltow. Die Konferenz in Teltow habe vor allem ein Ziel.
Wir werden dort Bekämpfungsstrategien entwickeln. Da geht es natürlich in erster Linie auch darum, dass unsere Rechtssysteme auch miteinander abgeglichen werden.
Die Polizei müsse länderübergreifender, unbürokratischer und schneller arbeiten, findet Sebastian Höhlich. Es sei aber auch wichtig, dass sich jeder Einzelne gegen die Enkeltrickbetrüger wappnet.
Wenn ihr am Wochenende bei der Oma seid, redet darüber, bei Kaffee und Kuchen, klärt auf, dass es diese Masche gibt. Am besten ist es, sich umgehend aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.
Der Kommissar empfiehlt, mit Angehörigen ein Codewort auszumachen, um sich am Telefon erkennen zu können. Und am besten einfach auflegen.
Tricks gegen den Enkeltrick. RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das. Nach Brandenburg. In 20 Jahren will das Bundesland ja klimaneutral wirtschaften. Das heißt, dass alle in der Wirtschaft verursachten Treibhausgase kompensiert werden müssen. Wie die Unternehmen im Lande darauf vorbereitet werden können, das hat ein Gutachten der Wirtschaftsforscher der Prognos AG heute im Brandenburger Landtag vorgestellt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow war dabei.
Das Rüdersdorfer Cemex Zementunternehmen und auch das ArcelorMittal Stahlwerk in Eisenhüttenstadt brauchen für ihre Produkte viel Energie und setzen dabei große Mengen des klimaschädlichen Kohlendioxids frei. Um die Arbeitsplätze und wichtige Produkte in Brandenburg zu halten und Klimaneutralität anzupeilen, schlagen die Wirtschaftsforscher von Prognos vor, unter anderem dort das Kohlendioxid künftig abzutrennen. Prognos-Projektleiter Sebastian Lübbers.
Der CO2-Preis wird langfristig und mittelfristig steigen. Das heißt, hier haben wir einen wirtschaftlichen Druck für diese Unternehmen, dass sie die Emission wegbekommen. Und ein Teil wäre dann die Abscheidung. Neben vielen anderen Transformationstechnologien wäre aber die Abscheidung ein zentraler Meilenstein für diese Branche, um auf netto Null zu kommen.
Im Prognosgutachten werden für die Kohlendioxidabscheidung im Land Brandenburg bis zum Jahr 2045 Investitionskosten von 2,4 Milliarden Euro errechnet. Hinzu kommen mehr als 1 Milliarde Euro für ein Leitungsnetz, um das Kohlendioxid von Brandenburgs Industriestandorten wegzutransportieren. Brandenburg werde nicht zur CO2-Lagerstätte, sagt Wirtschaftsminister Daniel Keller von der SPD.
Die derzeitigen Diskussionen sind so, dass wir uns eine Offshore-Speicherung oder eine Speicherung in den nordeuropäischen Ländern vorstellen können. Eine Speicherung in Brandenburg ist derzeitig nicht vorgesehen bei der Landesregierung. Wir wollen aber vor allem das leitungsgebundene System aufbauen, um das zu ermöglichen.
Die Brandenburger Landesregierung werde sich jetzt daran machen, eine Strategie zum Umgang mit Kohlendioxid zu erarbeiten. Gemeinsam mit Unternehmern, deren Firmen noch viel Kohlendioxid freisetzen, aber auch mit Unternehmern, die aus Kohlenstoff und Elektrolysewasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen. Kritische Worte für die Pläne zur Abscheidung, zum Transport und zur Lagerung von CO2 findet Axel Kruschert vom Brandenburger Bund für Umwelt und Natur.
Es ist jetzt schon klar, dass kein Unternehmen diese Technologie einführen wird, ohne hochsubventioniert zu sein. Also sie müssen viel Steuergeld hineinstecken, damit das überhaupt wirtschaftlich wird. Dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle, wo es meiner Ansicht nach viel sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Zeitdruck und Entscheidungsdruck sind da. Laut Prognosgutachten müssten für die Klimaneutralität im Jahr 2045 6,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid in Brandenburg durch die CCS-Technologie vermieden werden.
Thorsten Südow war das aus Potsdam. Wir blicken nach Berlin. Fast 100.000 bedürftige Menschen versorgt hier die Tafel über ihre Ausgabestellen. Zehntausende sind es auch in Brandenburg mit Lebensmitteln. Und jetzt sucht die Tafel für den Sommer dringend freiwillige Helfer. Die Arbeit der Helfer hat sich unsere Reporterin Anke Michel am Großmarkt in der Beusselstraße zeigen lassen.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Ware. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt es dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht.
Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Die Berliner Tafel sucht für den Sommer Helfer. Anke Michel war das mit ihrem Bericht. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sandra Schwarte. Nachzuhören auch in der ARD Audiothek und auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In den größeren Städten hat sich Carsharing längst etabliert, denn es braucht nicht unbedingt ein eigenes Auto, um kurz ein Möbelstück zu transportieren, raus ins Grüne zu fahren oder eben mal schneller nach Hause zu gelangen, statt auf den seltenen Nachtbus zu warten. Aber die Geschäftsbedingungen nur kurz zu überfliegen ist keine gute Idee, denn im Kleingedruckten können teure Überraschungen lauern. Zum Beispiel bei einem Unfall eine Selbstbeteiligung um die 1000 Euro. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit einem Verkehrsanwalt und einer Berliner Carsharing-Firma darüber gesprochen, was man bei der Nutzung besser wissen sollte.
Der Berliner Anwalt für Verkehrsrecht, Alexander Einfinger, hatte schon einige Fälle auf dem Tisch, in dem sich Kunden beim Carsharing falsch verhalten haben.
Was häufiger vorkommt, sind so, dass man eine Vertragsstrafe zahlen muss, weil man im Fahrzeug geraucht hat oder weil man einen anderen Fahrer eingesetzt hat. Das kommt relativ häufig vor. Dann sagt man, oh, mir ging es nicht so gut, mir war ein bisschen übel und ich habe meine Frau weiterfahren lassen. Oder es ist sogar so, dass halt wirklich man einfach den Kumpel mal fahren lässt, man kommt von der Party und man macht sich darüber keine Gedanken. Aber das wäre alles ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und entsprechend führt das auch dann zu einer Vertragsstrafe leider.
Das kann dann ein paar hundert Euro kosten. Beim Carsharing gilt null Promille, Rauchverbot und keine Fahrerwechsel. Verstöße fallen spätestens beim Unfall auf. Viele Autos haben auch Rauchsensoren und Blitzerfotos entlarven falsche Fahrer. Anwalt Alexander Einfinger kennt aber auch Fälle, in denen der Fahrer eigentlich nichts falsch gemacht hat.
Der häufigste Fall ist eigentlich wirklich, dass sich das Carsharing-Unternehmen bei der Fahrerin oder dem Fahrer meldet und sagt, wir haben mitbekommen, dass es da einen Schaden am Fahrzeug gab und der wurde uns nach ihrer Miete gemeldet.
Das kann zum Beispiel passieren, wenn man vergessen hat, vor der Miete die Schäden zu melden oder welche übersehen hat. Dann können einem Schäden zugeschrieben werden, für die man eigentlich nichts kann.
In diesem Falle sollte man auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln. Oft ist es so, dass Mandantinnen bei uns in so Rechtfertigungsnot sich so ein bisschen fühlen und dann auch sagen, ja, habe ich nicht gesehen den Schaden oder irgendwas. Also grundsätzlich sollte man sich zu dem Schaden nicht äußern, denn die Beweislast ist ja gerade auf der anderen Seite.
Das bedeutet, die Carsharing-Firma muss im Zweifel beweisen, dass der Fahrer schuld ist. Passiert aber tatsächlich ein Unfall, sollte man ihn immer melden und die Polizei rufen. Sonst drohen Konsequenzen, warnt der Anwalt. Auch die Carsharing-Anbieter, wie das Berliner Unternehmen Miles, schreiben das vor. Die Versicherung läuft dann über die Firma.
Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass man mit einem Miles-Fahrzeug einen Unfall hat, den man selbst verschuldet hat, dann ist man Vollkaskoversichert, allerdings mit einer Selbstbeteiligung. Die liegt dann bei einem normalen Pkw in Höhe von 900 Euro, kann aber reduziert werden,
erklärt Sprecherin Nora Götte. Ab 1 Euro pro Miete kann man bei Miles die Selbstbeteiligung senken. Das werde auch oft genutzt. Um Schäden aufzuklären, hat das Unternehmen moderne Technik in den Autos verbaut.
Größere Schäden können wir Nutzerinnen zuordnen. Wenn du jetzt einen Spiegel abgefahren hast und das uns aber nicht gemeldet hast, dann können wir das halt im Nachgang trotzdem feststellen, weil da ja auch eine Technik im Auto verbaut ist, die halt irgendwie Vibration oder härtere Vibration spürt beispielsweise.
Grundsätzlich empfiehlt sie aber immer vor der Fahrt, um das Carsharing-Auto rumzugehen und Schäden am Auto zu dokumentieren.
Tabea Schoser übers Kleingedruckte beim Carsharing-Vertrag. Ein genauer Blick lohnt sich.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
20.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. 243 Abgeordnete stimmten für ihn, es gab 210 Nein-Stimmen. Tusk hatte die Vertrauensabstimmung nach der Präsidentenwahl beantragt, um zu zeigen, dass er nach wie vor die Unterstützung seiner Koalitionspartner hat. Bei der Präsidentenwahl siegte der nationalkonservative Kandidat Nawrocki gegen den von Tusk unterstützten Bewerber Trzaskowski. Der Präsident kann in Polen Vorhaben der Regierung blockieren. Die USA und China haben im Handelsstreit nach US-Angaben eine grundsätzliche Verständigung erzielt. Das gab Präsident Trump bekannt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Der Schwerpunkt der Gespräche lag aber offenbar beim Thema seltene Erden. Für die amerikanische Industrie ist das eine gute Nachricht. Viele Unternehmen sind auf seltene Erden angewiesen, für die Produktion von Sensoren, Elektromotoren oder auch Waffen.
Die Innenministerinnen und Minister der Länder sind in Bremerhaven zu ihrer Frühjahrskonferenz zusammengekommen. Unter Vorsitz von Bremens Innensenator Meurer wollen sie bis Freitag unter anderem darüber beraten, wie Frauen besser vor Gewalt geschützt werden können. Dabei wird auch über die Möglichkeit elektronischer Fußfesseln für Gewalttäter gesprochen. Weitere Themen sind etwa der Umgang mit der AfD, die Stärkung des Bevölkerungsschutzes und der Umgang mit Silvesterfeuerwerk. Israelische Truppen haben im Gazastreifen die sterblichen Überreste von zwei weiteren Geiseln geborgen. Damit sind nach offiziellen Angaben noch 53 Geiseln in der Hand der Hamas. Die meisten davon sollen nicht mehr leben. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Yair Yaakov war 59 Jahre alt, als er am 7. Oktober 2023 mit seiner Partnerin und seinen zwei Söhnen von Terroristen aus dem Kibbuz Nir Oz nach Gaza entführt wurde. Während die Frau und Yaakovs Söhne freikamen, wurde Yair Yaakov für tot erklärt. Nun hat die israelische Armee seine Leiche geborgen. Israels Premier Netanyahu drückte der Familie auf Ex sein Beileid aus. Netanyahu und der Armee zufolge wurde eine weitere tote Geisel geborgen, die aber noch nicht namentlich genannt wurde.
Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht oft trocken, Tiefstwerte 14 Grad im Saarland bis 5 Grad in Schleswig-Holstein. Morgen sonnig mit Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee und bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne, im Westen später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad. Am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter, 20 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringen, Kirchen und Dreieck Neuenburg nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die A31 Gronau Richtung Oberhausen ist zwischen Giescher, Coesfeld und Borken nach einem Unfall gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dann die A60 Bingen Richtung Mainz ist zwischen Heidesheim und dem Dreieck Mainz wegen Fahrbahnerneuerung bis morgen 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaltenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab Kaltenkirchen über die B221 und zur A40 umgeleitet. Die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Thaleischweiler Fröschen gesperrt. Und die A100 Stadtring Berlin, Wedding Richtung Wilmersdorf, ist in Höhe Jakob-Kaiser-Platz gesperrt wegen Bauarbeiten und das Ganze bis morgen 5 Uhr.
Die ARD Infonacht.
2017 brachten Vorwürfe gegen ihn die MeToo-Bewegung ins Rollen. Die Vorwürfe gegen Hollywood Produzent Harvey Weinstein. Mehrere Schauspielerinnen warfen ihm sexuelle Übergriffe vor und damit lösten sie eine weltweite Bewegung aus. Frauen haben das Schweigen gebrochen, machten öffentlich, wie sehr Männer ihre Macht missbraucht hatten. Weinstein wurde unter anderem in New York der Prozess gemacht, der 2020 mit einem Schuldspruch endete. Dann aber wurde das Urteil aufgehoben wegen Verfahrensfehlern.
Heute haben die Geschworenen verkündet, dass sie Weinstein wieder schuldig sprechen, aber nur teilweise. Darüber spreche ich jetzt mit Giselle Ucar, unserer Korrespondentin in New York. Schauen wir zunächst mal auf das heutige Urteil. In welchen Anklagepunkten ist Weinstein denn schuldig gesprochen worden?
Ja, die Entscheidung, die heute verkündet wurde, bezieht sich auf zwei sehr ähnliche Fälle. In beiden Anklagepunkten geht es um sexuelle Übergriffe aus dem Jahr 2006. Da soll Harvey Weinstein eine Produktionsassistentin zum Oralsex gezwungen haben. Ein ehemaliges Model hatte ihn wegen einem sehr ähnlichen Vergehen angeklagt. Und im Fall der Produktionsassistentin haben die Geschworenen jetzt gesagt, ja, das sehen wir als bewiesen an. Und deswegen haben sie ihn da schuldig gesprochen. Bei dem ehemaligen Model haben sie Weinstein freigesprochen. Und im dritten Anklagepunkt haben sie noch gar keine Entscheidung getroffen. Da geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung einer ehemals aufstrebenden Schauspielerin. Das soll 2013 passiert sein. In dem Fall berät die Jury am Donnerstag noch weiter.
Das klingt ja so, als sei die Entscheidungsfindung gar nicht so einfach ausgefallen für die Jury. Ist das ungewöhnlich für so ein Verfahren?
Ich würde sagen, das ist definitiv ungewöhnlich, dass die Jury da in so ähnlichen Anklagepunkten zu unterschiedlichen Urteilen kommt. Dass es für die Geschworenen diesmal auch irgendwie schwieriger zu sein scheint, das hat man schon in den vergangenen Tagen daran gemerkt, dass die Beratungen zum einen verhältnismäßig lange dauern, seit Ende vergangener Woche nämlich. Man hat auch immer wieder Aussageprotokolle und Gutachten zum nochmal Nachlesen angefordert. Und es gab auch immer wieder Meldungen, dass es Spannungen unter den Geschworenen gab. Einer hatte sogar darum gebeten, entlassen zu werden, weil er sich von einem anderen unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und Weinsteins Anwälte, die haben dann sogar einen Abbruch des Verfahrens beantragt. Der Richter hat aber beides abgelehnt und gesagt, das ist ganz normal, dass es hitzige Debatten in so einem Fall gibt.
Wenn wir nun das Urteil heute mit dem von früher vergleichen, von 2020, hat sich da was geändert?
Also wir wissen ja noch nicht ganz, wie es ausgeht, weil die Entscheidung über die mutmaßliche Vergewaltigung noch aussteht. Und der Fall, in dem man Weinstein jetzt freigesprochen hat, das war ein Fall, den man jetzt beim neu aufgerollten Prozess zusätzlich in die Anklage mit aufgenommen hatte. Also insofern könnte man sagen, wenn Weinstein am Ende auch für die mutmaßliche Vergewaltigung schuldig gesprochen wird, dann ist das fast so wie beim letzten Mal. Aber wir wissen eben nicht, wie es ausgeht. Es sind diesmal ganz andere Geschworene. Es ist auch ein ganz anderer Richter, der hier vorsitzt. Und der Richter, der wird ja auch derjenige sein, der dann das Strafmaß verkündet und sich entscheidet, wie viel Haft er Weinstein gibt. Beim ersten Prozess hatte Weinstein ja 23 Jahre Haft bekommen. Was der Richter diesmal für angemessen hält, nachdem Weinstein ja schon einige Jahre im Gefängnis sitzt und wir auch nicht mehr den großen Druck der MeToo-Bewegung haben, ja, das werden wir dann vermutlich in den nächsten Tagen sehen.
Harvey Weinstein verbüßt ja bereits eine langjährige Haftstrafe nach einem weiteren Prozess in Kalifornien. Also es gab ja auch unterschiedliche Verfahren. Was bedeutet die heutige Entscheidung für ihn?
Also kurzfristig ändert sich für Weinstein erstmal nichts. Er bleibt so oder so im Gefängnis, selbst wenn es hier in New York einen Freispruch gäbe in allen Anklagepunkten. Wir wissen ja jetzt heute, den gibt's nicht. Weil er nämlich für ganz ähnliche Vergehen in einem Prozess in Los Angeles auch schon zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Das heißt, er muss weiter im Gefängnis bleiben.
Wenn wir jetzt auf 2020 gucken, da ist der Prozess gegen Weinstein ja weltweit, hat weltweit sehr viel Aufmerksamkeit mit sich gezogen. Wie groß war denn das öffentliche Interesse nun an diesem neuen Verfahren?
Sehr viel geringer, muss man sagen. Damals war die Situation, wie eben erwähnt, eine ganz andere für alle Beteiligten. Da war der Druck der MeToo-Bewegung groß. Alle haben auf den Richter geguckt, alle haben auf die Geschworenen und ihr Urteil geguckt. Diesmal hatte ich den Eindruck, war das Interesse viel geringer. Zum einen, weil alle dachten, ach, das ist jetzt irgendwie die Wiederholung vom ersten Prozess. Da gibt's ja keine neuen News. Weinstein bleibt so oder so im Gefängnis. Alle kannten ja auch das LA-Urteil. Man weiß auch, dass es ihm nicht gut geht. Er soll sehr krank geworden sein hier im New Yorker Gefängnis. Seine Anwälte sprechen von einer Leukämieerkrankung. Weinstein kann sich offenbar auch nicht mehr gut auf den Beinen halten und musste zuletzt immer im Rollstuhl in den Gerichtssaal gerollt werden. Also das heißt, viele Jahre überlebt er vermutlich auch gar nicht mehr. Aber es gibt noch einen anderen Grund für die geringere Aufmerksamkeit und das ist der gerade parallel laufende Prozess gegen P. Diddy, den bekannten Musikproduzenten. Und da ist das Medieninteresse gerade riesig und die Vorwürfe gegen die sind noch mal wesentlich viel umfangreicher.
Ja, wir werden beides weiter verfolgen. Soweit Einordnungen von Giselle Uk aus New York. Vielen Dank für das Gespräch.
Wirtschaft.
Reisen ist spürbar teurer geworden. Im Schnitt kosten Pauschalreisen heute über 20% mehr als vor 5 Jahren, aber auch Flüge und Hotels allein gebucht schlagen deutlich stärker aufs Budget. Wer sparen will, dem hilft vor allem eins, flexibel sein. Zum Beispiel mit super Last-Minute-Reiseauktionen oder Blind-Booking. Nele Quos berichtet.
Urlaub buchen mit Adrenalinschub, das ist Blind-Booking. Also buchen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Die Reisewilligen wählen über das Internetportal nur den Abflughafen und ein Reisethema, wie reif für die Insel oder Pizza, Pasta und Amore. Das genaue Ziel ist eine Überraschung und erscheint erst nach Buchung. Stornieren geht nicht mehr. Günstigste Kategorie, Stimmungswelle in der Ostkurve, ab 95 Euro. Prag, Budapest oder Danzig. Wir probieren es aus und kriegen einen Flug nach Krakau. Für knapp 100 Euro statt 250, 60% gespart. Tim Gerling von Eurowings erklärt die Strategie dahinter.
Selbstverständlich ist es so, dass wir mit Blind Booking versuchen, unsere Restplätze eben auch zu verkaufen. Blind Booking hilft uns natürlich, die Auslastung der Flüge zu optimieren. Also der Zufall entscheidet dann, wohin der Kunde reist.
Reiseanbieter setzen auf dynamische Preisgestaltung. Je nach Auslastung, Wochentag oder sogar Wetter. Sie hauen ihre Restkontingente super Last Minute raus. Heute buchen, heute fliegen. So wirbt zum Beispiel die TUI-Tochter Eltur. Konzernsprecher Arge Dünnhaupt weiß, wie es funktioniert.
Die Hoteliers oder Fluggesellschaften können schon erkennen, wann entsprechende Wochen nicht gut in der Auslastung sind und können dann entscheiden, möchten sie diese vorzeitig in ein Last-Minute-Segment geben. Und dann kann es eben sein, dass man für eine Woche für 250 Euro auch mal in die Türkei fliegen kann.
Auf der Buchungsseite läuft ein Countdown. Abflugzeit in 5, 4, 3 Stunden. Reiseziel und Preis pro Person stehen dabei. Angebote gibt's bis übermorgen. In die Türkei, nach Griechenland oder auf die Kanarischen Inseln. Zum Teil für die Hälfte des Originalpreises. Eine Woche Pauschalurlaub für die vierköpfige Familie in der Hochsaison kostet regulär zwischen 3 und 4.000 Euro, so der aktuelle Reisereport. Am günstigsten Ägypten mit durchschnittlich 3.300 Euro. Doch die Preise variieren ständig von Klick zu Klick. Hunderte Euro Unterschied in wenigen Minuten. Für die Reiseveranstalter gängige Praxis. Wem das nichts ausmacht, der kann die neueste Schnäppchenidee für Zocker ausprobieren. Die 1-Euro-Auktion. Man bietet auf einen Luxusurlaub zum fixen Termin und zahlt, wenn's gut läuft, nur die Hälfte. Zum Beispiel 6 Nächte Premium in Portugal für 2 statt 4.000 Euro. Aber Vorsicht vor unüberlegten Schnellschüssen. Denn auch wer gezielt plant, kann sparen. Einfach mal die Ferienzeiten der anderen Bundesländer im Auge behalten. Ist dort noch Schule, gibt's die Flüge viel günstiger.
Die ARD-Infonacht.
Eines der größten Probleme für die Umwelt ist Plastik. Wir müllen den Planeten immer stärker damit zu, mit gravierenden Folgen für Tiere und für uns Menschen und eben auch für die Meere und Ozeane. Ein bedeutender Teil dessen, was wir an Plastikmüll erzeugen, landet irgendwann dort. Auf der Ozeankonferenz in Nizza haben 95 Staaten den Nice Wake Up Call, so heißt es, den Weckruf von Nizza unterzeichnet. Sie wollen sich für ein ambitionierteres, bindendes Abkommen zur Reduktion von Plastik einsetzen. Darüber wird im Sommer in Genf verhandelt. Caroline Düller berichtet aus Nizza.
Verpackungen, Kunstfaser, Handys. Plastik ist so gut wie überall. Und laut Schätzungen, etwa des Alfred-Wegener-Instituts oder des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, landen jedes Jahr bis zu 13 Millionen Tonnen davon in den Meeren und Ozeanen. Simon Bernard will was dagegen unternehmen, indem er auf einem alten, in Bremerhaven gebauten Forschungsschiff um die Welt fährt.
Plastic Odyssey, c'est une expédition autour du monde à bord d'un navire laboratoire de 40 mètres. C'est un ancien navire de recherche allemand.
Plastic Odyssey heißt das Projekt, mit dem Simon Bernard und sein Team weltweit gute Ideen aufspüren, um die Plastikflut einzudämmen oder schon produziertes Plastik zu recyceln. Er wolle nicht das Rad neu erfinden, sagt Simon, sondern Wissen verbreiten, das es schon gibt. In Südamerika, Afrika oder Asien. Dort gäbe es viele Ansätze, die man sofort umsetzen könnte. Wir haben im Libanon einen Unternehmer getroffen, der ein eigenes Müllsammelsystem aufgebaut hat. Das funktioniert ähnlich wie ein Essenslieferservice, nur dass er zu den Leuten fährt, um deren recyclingfähigen Müll abzuholen und zu einer entsprechenden Verwertungsanlage zu bringen. Wir haben in Kolumbien Leute getroffen, die mit altem Plastik Häuser bauen. Wir haben so viele unglaubliche Unternehmer gesehen.
On a vu vraiment des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs incroyables.
Bei der Ozeankonferenz in Nizza haben 95 Staaten den sogenannten Weckruf von Nizza unterzeichnet. Sie wollen sich für ein ehrgeiziges und bindendes Abkommen zur Reduktion von Plastik einsetzen. Die vor allem symbolische Erklärung listet 5 Ziele, die das Abkommen aus Sicht der Unterzeichner enthalten muss. Etwa die Plastikproduktion runterzufahren oder die schädlichsten Plastikarten schrittweise zu verbieten. Ohne diese Punkte gäbe es kein effizientes Abkommen, so Frankreichs Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Wir können nicht hinter diese Ambitionen zurückfallen. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber unseren Bürgern, die konkrete Lösungen erwarten. Wir können sie und uns selbst nicht anlügen, indem wir sagen, dass ein besseres Abfallmanagement und Recycling ausreichen, um das Problem zu lösen. Das ist eine Lüge. Umweltschutzorganisationen haben die Erklärung in weiten Teilen begrüßt, warnen aber davor, die darin genannten Punkte in Genf wieder fallen zu lassen. Im August wird dort über ein verbindliches Plastikabkommen verhandelt. Der Prozess läuft seit 2022. Und die Bruchlinien sind seither die gleichen. Vor allem die erdölfördernden Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder Russland bestehen auf dem Prinzip recyceln statt reduzieren und sperren sich gegen Produktionsbeschränkungen. Trevor Manemahaga ist Umweltminister der Salomonen, eines Inselstaats im Südpazifik. Er kritisierte in Nizza die politische Blockadehaltung. Diese Krise heute liegt nicht an mangelndem Wissen. Wir wissen alle, dass Plastikmüll eine Krise ist. Diese Krise ist vielmehr eine der Umsetzung und vor allem des Willens, die Plastikverschmutzung anzugehen. Also müssen Menschen wie Simon Bernard und sein Team weiter den Job machen. Sie nutzen das gesammelte Wissen ihrer Plastic Odyssey auch für nahezu unmögliche Plastikräumarbeiten, etwa auf abgelegenen Inseln. In Nizza haben Plastic Odyssey und die UNESCO ein gemeinsames Projekt vorgestellt, nämlich die eigentlich geschützten Weltnaturerbestätten im Meer von Plastik zu befreien. Letztes Jahr haben wir auf der Henderson-Insel im Südostpazifik einen Test gemacht und dort 9 Tonnen Plastik eingesammelt. Niemand hatte das bisher geschafft. Wir haben einen Paragliding-Schirm genutzt, ihn in die Luft steigen lassen und den Müll so über den Korallengürtel gehoben. So konnten wir verhindern, dass die Korallen beim Versuch, das Plastik von der Insel runterzubekommen, zerstört werden. Simon hofft, dass in Genf klare Produktionsbeschränkungen für Plastik festgelegt werden, damit auch die Plastik-Odyssey irgendwann vorbei ist.
Und wir bleiben mal bei der UN-Ozeankonferenz in Nizza. Obwohl die Ozeane 2/3 unseres Planeten bedecken, wissen wir erstaunlich wenig über sie. Weite Teile der Tiefsee sind noch unerforscht. Warum es so wichtig ist, die Geheimnisse der Ozeane zu lüften und wie neue Technik dabei helfen könnte, das hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Fischer mit der Meeresbiologin Antje Boitus besprochen. Sie hat lange das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven geleitet und ist seit kurzem Präsidentin des Monterey Bay Aquarium Research Institute in Kalifornien. Zunächst wollte er wissen, ob die Ozeane eine riesige Blackbox sind, denn eine aktuelle Studie besagt, dass bisher nur 0,001% des Meeresbodens erforscht wurde.
Sie sind vor allen Dingen ein weißer Fleck auf der Landkarte der Erde. Und das ist schon unglaublich, wenn man bedenkt, wie einerseits wir uns nach dem All richten verstehen wollen, ob es außer uns noch irgendwo Leben gibt. Ich sag mal nichts zu dem Grad der Intelligenz, den wir erwarten hier. Aber das ist für mich absolut faszinierend, dass wenn man eben abtaucht in diese Welt der Tiefsee, ohne Sonnenlicht, mit unfassbar vielfältigen Lebensformen, dass es dann fast wie eine Reise zu einem anderen Planeten ist. So wenig wissen wir eben über unseren Erdball, der blau ist.
Diese Studie, aus der ich gerade zitiert habe, die zeigt auch, dass die Beobachtungen, die es bisher gab, extrem verzerrt sind. 97% aller Tauchgänge wurden nur von 5 Ländern durchgeführt und 71% fanden allein in den Gewässern der USA, Japans und Neuseelands statt. Was bedeutet das für unser Verständnis der Ozeane?
Ja, als die Studie rauskam von Kollegen vom Scripps Institution of Oceanography, das ist ein Nachbarinstitut in Kalifornien, da haben wir am Mbari geschmunzelt, weil es gibt dort auch so eine Abbildung, da sieht man, wo sind die meisten Beobachtungen gemacht. Und dann kommt der Monterey Canyon, genau wo Mbari steht, und es sind auch die Mbari-Beobachtungen. Woran liegt es, dass das so kleine Zahlen sind, dass wir also so wenig wissen? Weil die Technologien, die man braucht, um den Ozean zu erforschen, um wirklich eine Karte zu haben mit einem Blick auf den Meeresboden, der so ist wie unsere Karten an Land, da gibt es nur ganz wenig Länder, ganz wenig Technologien, und die sind immer noch sehr teuer, um das durchzuführen. Und das ist eben traurig für so viele Länder. Darum geht es ja auch bei der UN-Konferenz. Wie können wir besser forschen, besser teilen? Denn wenn man sich dann für Meeresschutz interessiert, wenn man etwas entscheiden will, und man kann sich nur für wenig entscheiden, weil man für mehr nicht Geld hat, dann muss man eben wissen, wo ist es am günstigsten für das Leben, was man schützen will. Und dazu braucht man Landkarten. Da muss man wissen, ist da ein Seeberg? Wo leben denn die Lebewesen? Wo brüten sie? Und diese Auflösung auf der Ebene, wo halten sich die Organismen selber am liebsten auf, die haben wir wirklich fast nirgendwo. Also nur bei den Ländern, die große Forschungsschiffe und U-Boote und Roboter haben. Und daher die Verzerrung der Karte der Meere.
Nun wird man schwer den gesamten Ozeanboden erfassen können. Aber in welchen Bereichen, welchen Gebieten müsste man aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren genauer hinschauen?
Ja, wenn wir jetzt einfach so weiter forschen würden, wie wir es derzeit tun, dann würde das Jahrhunderte dauern, bis wir überhaupt eine Karte der Bathymetrie haben. Bathymetrie bedeutet hier also eine Tiefenverteilungskarte, die uns dann eben zeigt, wo sind die Gräben, wo sind die Löcher, wo sind die Berge. Und das hat man bisher immer mit Forschungsschiffen gemacht, die dann geplant werden. Und das ist doch alles recht teuer. Da gibt es aber Lösungen, die auch hier diskutiert werden. Und zwar, warum können nicht viel mehr Schiffe, nämlich auch die kommerziellen Schiffe, helfen, die Ozeane auszuloten, sodass es für den Schutz gut ist? Können Segelboote helfen, weil doch sehr viele Menschen mittlerweile auch mit Segelbooten unterwegs sind? Da bieten sich hier auch die Sportorganisationen wie Ocean Race an. Wir haben hier viel von Boris Herrmann von Team Alicia dazu gehört. Segeln kann auch der Wissenschaft helfen. Und dann bietet sich aber vor allen Dingen die Robotik an. Und das ist noch nicht mal mehr in dem Sinne ein Kostenfaktor, weil Roboter sind sogar einfacher und günstiger zu haben. Es ist ein Lerninvestment. Also das müssten alle Länder jetzt investieren, dass sie Ingenieure haben und Menschen, die sich für die Kartierung interessieren. Dann würde das viel schneller gehen.
Kultur.
Er galt als Kopf und Herz der legendären Beach Boys, Brian Wilson. Der Mitbegründer der legendären Band ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Mia von Hirsch aus dem Studio Los Angeles schaut zurück auf einen Musiker, dessen Melodien bis heute sofort ins Ohr gehen.
Brian Wilson Songs sind nicht nur ewige Ohrwürmer, sie gelten auch als Soundtrack zum American Dream der Babyboomer. Ein Stück Kulturgeschichte und eine Familiengeschichte. Brian Wilson gründet 1961 die Beach Boys, gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis und Carl, Cousin Mike und Freund Al. Sie scheinen Kalifornien zu verkörpern, wie man es sich vorstellt. Ein Leben in der Sonne am Strand. In gerade mal 4 Jahren schreibt Brian Wilson nahezu alle seine Hits. Er performt sie, hat eine Falsettstimme und kann so hoch und tief singen.
Ich kann wie ein Mann singen, aber auch wie eine Frau.
Erzählt er der BBC. Zu den Hits der Beach Boys gehören unter anderem I Get Around, Wouldn't It Be Nice und Good Vibrations.
Vibrations.
Gute Stimmung verbreitet Brian Wilson mit den Beach Boys zwar für sein Publikum. Hinter den Kulissen ist es aber nicht immer so rosig. Nach einem Nervenzusammenbruch während einer Tour muss Wilson sich 1963 zurückziehen. Musikalisch bekommt die Band Konkurrenz aus England.
Ich wusste, wir waren gut, aber erst bei den Beatles hatten wir das Gefühl, dass wir richtig loslegen mussten.
Brian Wilson wendet sich dem Produzieren und Komponieren von Musik im Studio zu. Während er beruflich erfolgreich ist, sieht es privat anders aus. Seine erste Ehe zerbricht und er wendet sich den Drogen zu. Mit Folgen.
Mein Gedächtnis ist beschädigt, das LSD hat mein Gehirn geschädigt.
Erzählt er in einem Interview. Später wird er mit Schizophrenie diagnostiziert und berichtet davon, ständig Stimmen zu hören. Nach einer Überdosis ist er in den 80er Jahren jahrelang in psychologischer Betreuung. Musikalisch arbeitet er unter anderem als Solist. In den 90ern heiratet er Melinda Ledbetter, die seine Vormundschaft übernimmt, bis zu ihrem Tod im Januar 2024. Der Künstler erkrankt an Demenz und wird unter eine neue Vormundschaft gestellt. Ein bewegtes Leben, auf das Brian Wilson selbst zurückblickt und sagt:
Well, that's art. Ask any artist in the world. He'll tell you, you have to go through a little frustration, you know what I mean, before that creativity starts to flow.
Diese harten Phasen seines Lebens haben seiner Musik zu Kreativität verholfen. Surfing USA.
Ein Bericht war das von Mia von Hirsch.
Standpunkte.
Es ist ein Papier, das für Unruhe sorgt in der SPD. Mehrere prominente Parteimitglieder haben in einem sogenannten Manifest eine Kehrtwende in der Russlandpolitik gefordert und die Aufrüstungspläne der Regierung kritisiert. Darunter Ex-Fraktionschef Mützenich und der ehemalige Parteichef Walter Borjans. Die SPD-Spitze distanzierte sich von dem Papier. Verteidigungsminister Pistorius etwa nannte es so wörtlich Realitätsverweigerung. Ähnlich bewertet das Frank Kappelan vom Deutschlandfunk. Europa befinde sich nicht in einem kalten, sondern in einem heißen Krieg. Und der werde geführt von einem Mann, der für schwerste Kriegsverbrechen verantwortlich sei.
Putin schert sich einen Dreck um das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer, dass er zu ernsthaften Verhandlungen nicht bereit ist, sondern eher darauf hofft, die Ukraine gemeinsam mit Donald Trump verraten und verkaufen zu können, haben die letzten Wochen bewiesen. Niemals hätte Willy Brandt, der sozialdemokratische Friedenskanzler, unter diesen Voraussetzungen zu weiteren Gesprächen mit Moskau aufgerufen.
Wir machen gleich weiter mit unseren Standpunkten vor. Eine Verkehrsmeldung. Hier ist der Verkehrsservice der ARD Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A65 Landau Richtung Ludwigshafen. Zwischen Landau Nord und Edenkoben kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Weiter geht's mit den Standpunkten. Der Kölner Stadtanzeiger plädiert dafür, das Papier nicht einseitig zu bewerten.
Es wäre zu einfach, Mützenich und seine Mitstreiter zur Seite zu schieben als Unbelehrbare, als Illusionäre, als friedensbewegte Spinner. Zur Seite schieben kann und sollte die SPD-Führung dieses Papier nicht, auch wenn sich unter seinen Unterzeichnern vor allem Ex-Führungspersonen finden. Wenn die SPD ihren Abwärtstrend stoppen will, muss sie auch diesen Teil der Partei und auch der Bevölkerung ernst und mitnehmen.
Und das waren Standpunkte zusammengestellt von Constanze Semidey. ARD Infonacht in den letzten 30 Sekunden des 11. Juni, heute am Mittwoch. Hier hören Sie gleich die nächsten Nachrichten um 0 Uhr. Danach hören wir uns wieder. Bis gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Wolfgang Berger. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Eine Mehrheit von 243 Abgeordneten stimmte für die Fortsetzung der Regierungskoalition. Aus der Nachrichtenredaktion Diane Batani.
Damit müssen ein oder mehrere Abgeordnete außerhalb der Mitte-Links-Koalition für Tusk gestimmt haben. Der Regierungschef hatte direkt nach der Präsidentenwahl angekündigt, die Vertrauensfrage zu stellen. In der Stichwahl war sein Favorit, der proeuropäische Kandidat Trzaskowski, gescheitert. Stattdessen setzte sich der rechtsnationale Politiker Nawrocki durch, der von der Oppositionspartei PiS unterstützt wurde. Es wird damit gerechnet, dass Nawrocki sein Vetorecht als Präsident nutzen wird, um die liberale Agenda zu durchkreuzen. Er wird im August sein Amt antreten.
Bundeskanzler Merz sieht Dänemark als Modell für die deutsche und europäische Migrationspolitik. Es sei wirklich vorbildlich, was das Land bei der Begrenzung und Kontrolle von irregulärer Migration geschafft habe, sagte Merz nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen. Aus Berlin Oliver Neuroth.
Dänemark gilt als eines der Länder mit den strengsten Asylgesetzen in Europa. Das Land hat in den vergangenen Jahren seinen Kurs stets verschärft und schiebt konsequent Asylsuchende ab. Frederiksen begründet das bei ihrem Besuch in Berlin so: Man könne nicht jeden aufnehmen, der gerne nach Europa wolle, sonst sei der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft in Gefahr. Auf die Frage, ob Deutschland die dänische Asylpolitik übernehmen wolle, antwortet Merz, die Lage in Deutschland sei komplizierter, auch wegen der Größe des Landes, aber man habe sich immer wieder ein Beispiel an Dänemark genommen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen von zwei Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Den Angaben zufolge handelt es sich um zwei Männer aus dem Kibbuz Nir Oz nahe der Grenze. Sie seien beim Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und verschleppt worden. Laut Israel befinden sich noch 53 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Mindestens 20 von ihnen sollen noch leben. Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten in einem Fall erneut schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Fall sprach ein Geschworenengericht in New York ihn frei. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Das Urteil aus dem ursprünglichen Prozess war wegen Verfahrensfehlern aufgehoben worden. Weinstein sitzt schon eine 16-jährige Gefängnisstrafe wegen anderer Fälle ab. Das waren die Nachrichten.